Deutschlandfunk. Marktplatz.
Guten Tag, ich bin Jule Reimer. Bei mir scheint heute keine Sonne. Es ist eher nass, aber egal, ob die Sonne scheint oder nicht. Wir reden heute über Wärme und Strom vom Hausdach erzeugt durch Sonnenenergie. Bei einer Solarthermieanlage heizen die Sonnenstrahlen die in Kollektoren gespeicherte Flüssigkeit auf. Die fließt dann ins Haussystem und überträgt diese Wärme auf Trinkwasser und Heizung. Bei einer Photovoltaikanlage wandeln Module die Sonnenenergie in Strom um. Der kommt dann wie üblich im Haus aus der Steckdose und er lässt sich zudem verkaufen. Auf welchen Hausdächern sind solche Anlagen sinnvoll? Was können sie leisten? Wo kann ich sie einsetzen? Für Warmwasser, fürs Heizen, für den Strom? Wie passen sie zum Rest der Haustechnik? Wenn ich keinen Neubau habe, ist das besonders wichtig, auch zum Zustand des Hauses. Wann lässt man vielleicht besser die Finger davon und modernisiert lieber etwas anderes? Man kann ja auch das Dach dämmen. Und wie teuer ist so eine Anlage in der Anschaffung und im laufenden Betrieb? Und wo gibt es für den Einbau vielleicht auch staatliche Subventionen? Wie immer freuen wir uns, wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, am HörerInnen-Telefon beteiligen. 00 800 44 64 44 64 oder schreiben Sie eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Und hier sind die Experten, die Ihre Fragen beantworten. Einmal Johannes Sproth, er ist selbstständiger Energieberater, aber er war ganz viele Jahre bis zur Pensionierung für die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen tätig. Hallo.
Hallo.
Axel Horn ist auch selbstständiger Energieberater mit dem Schwerpunkt Solarthermie. Er vertritt hier die gemeinnützige Beratungsgesellschaft CO2 Online. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen aus Sauerlach.
Kevin Gajkowski wird uns speziell einiges auch über Photovoltaik erzählen können. Er vertritt hier die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie. Hallo nach Berlin.
Guten Morgen.
Und Holger Beutel sitzt in Frankfurt. Er ist Abteilungsleiter Energie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz genannt BAFA. Und da sind die staatlichen Fördertöpfe. Hallo.
Ja, schönen guten Morgen.
Johannes Sproth, wann ist der richtige Zeitpunkt, über eine Solaranlage auf dem Dach nachzudenken? Noch kein System, sondern erstmal überhaupt irgendwas aufs Dach zu packen.
Auf jeden Fall sofort.
Okay.
Denn es gibt im Moment gerade sehr, sehr günstige Bedingungen. Erstens mal, was ja unsere Mehrwertsteuer betrifft, die ist sehr niedrig. Und außerdem, was die Fördersituation betrifft, die ist sehr hoch.
Ja. Gibt es noch andere Faktoren, die man bedenken sollte, dass vielleicht die Preise für Öl und Gas sich verteuern könnten?
Genau, das ist so. Es ist ja auf jeden Fall schon klar, dass es eine CO2-Abgabe geben wird, steigend. Und das berücksichtigen wir auch immer schon, wenn wir eine Energieberatung machen.
Axel Horn, wenn ich aufs Dach gucke und ich überlege, widme ich mich eher der Solarthermie oder der Photovoltaik? Ich habe ja möglicherweise auch ein beschränktes Budget. Was könnte ein Anlass sein, über eine Solarthermieanlage, also eine Anlage, die Wärme liefert, nachzudenken?
Ja, man muss sagen, zuerst muss man eben an die Solarthermie denken, weil die sich stark am Bedarf im Haus orientiert. Und Solarthermie ist sehr flächeneffizient. Das heißt, danach bleibt noch viel Dach üblicherweise frei für viel Photovoltaik. Und ja, eigentlich ist es sofort jetzt zu machen, weil die Zuschusssituation nur so jetzt so günstig ist, wie sie ist.
Mhm. Sagen Sie ganz kurz, was kann ich damit betreiben?
Zuerst einmal Warmwasser. Das ist das, was seit 25 Jahren, 30 Jahren schon bekannt ist. Aber es zeigt sich, dass es sehr sinnvoll ist, auch die Heizung mit an Bord zu nehmen. Einfach weil die Heizung sehr häufig gebraucht wird, das gesamte Winterhalbjahr. Und da kann die Solarthermie sehr viel auch leisten, auch wenn man vielleicht gerade gar nicht so viel Warmwasserbedarf hat. In der Summe geht jedenfalls deutlich mehr und dann lohnt sich's mehr.
Aber noch eine Nachfrage. Also heizen muss ich im Winter. Da habe ich eigentlich gar kein Sonnenlicht oder nein, gar kein ist falsch. Erst recht, Sie kommen ja aus Bayern. Aber ich habe jetzt nicht so viel Sonneneinstrahlung und ich habe vor allen Dingen ja im Sommer, wo ich viel Sonneneinstrahlung habe, da habe ich ja keinen Heizungsbedarf.
Das ist so die klassische Sackgasse, wo man reinlandet, wenn man das ganz getrennt voneinander betrachtet. Aber wir haben eine Solarthermieanlage und für die ist günstig, wenn sie niedrige Temperaturen hat. Und dann zeigt sich's, dass im Winter normalerweise der Heizwärmebedarf viel niedrigere Temperaturen braucht und deswegen zuallererst bedient wird. Und dabei holt man viel mehr aus dem Kollektor raus. Das Warmwasser kann man dann immer noch konventionell machen.
Ich habe Klagen gehört von Leuten, die so Anfang der 2000er Jahre sich Solarthermie aufs Dach gepackt haben. Die haben gesagt, da ist gar nicht so viel bei rausgekommen.
Wirtschaftlich bestimmt, weil wir gerade seitdem nochmal drastisch einbrechende Ölpreise und Gaspreise hatten. Aber wir wollen ja weg von den fossilen Energien. Mhm. Und wenn man bedenkt, dass eigentlich der CO2-Preis bei 180 Euro die Tonne sein müsste und wenn man ausrechnet, was dann Öl und Gas kosten würde, dann wäre es sinnvoll. Mhm. Und außerdem muss man sehen, dass die 15, 20 Jahre alten Anlagen einfach noch mit einer ganz anderen Regelungstechnik gelaufen sind. Da gab es tatsächlich Probleme. Aber wir vergleichen ja auch die heutigen Elektroautos nicht mit dem Hotzenblitz aus dem Jahr 2000 oder von früher.
Kevin Gelkowski, gab es so eine Entwicklung bei der Photovoltaik auch? Dass sich sozusagen die Anlagen deutlich verbessert haben in ihrer Effizienz?
Ja, natürlich. Also wir haben ja seit 2000 flächendeckend Photovoltaik installiert in Deutschland. Da kam das EEG ins Spiel, das Erneuerbare Energiengesetz. Und seitdem ist das quasi ein Dauerbrenner, trotz allen Widrigkeiten, die so teilweise durch die Politik hier installiert werden. Und ja, ist eine große Erfolgsgeschichte, möchte ich sagen.
Auf die Widrigkeiten kommen wir noch. Wie kann ich denn meine Photovoltaikanlage sinnvoll nutzen? Habe ich da nur den Haushaltsstrom decken oder kann ich da noch mehr mit anfangen?
Also man kann erstmal anteilig den Haushaltsstrombedarf decken, weil wir ja erstmal zum Beispiel nachts gar keinen Strom produzieren mit der Solaranlage. Da müssen wir halt immer noch aus dem Netz beziehen, wenn wir keinen Speicher haben. Insofern schafft man in so einem Einfamilienhaus klassischerweise so 30-40% ohne Speicher, die man erstmal selbst erzeugen kann und direkt auch vor Ort verbrauchen kann. Und mit dem Rest kann man schauen. Derzeit wird es klassischerweise noch eingespeist und dafür hält man die Einspeisevergütung. Darüber hinaus kann man natürlich auch noch weitere Verbraucher, wie zum Beispiel Elektromobilität, also Elektroautos damit beladen. Ja.
Was ist mit dem Bereich Heizung, wenn der Strom braucht?
Genau, also natürlich brauchen die Heizungsanlagen auch Strom, den man bereitstellen kann. Neuerdings, seit einigen Jahren vielmehr, gibt es auch dieses sexy Wort Power to Heat. Also man will den Strom direkt verheizen. Das ist dann ähnlich wie beim Wasserkocher. Aus einer Einheit Energie erhält man eine Einheit Wärme. Sehe ich allerdings jetzt nicht als die Erfolgsgeschichte, weil man einfach auch im Winter nicht so große Erträge hat mit der Photovoltaikanlage und wir viel größere Wärmeenergiemengen benötigen, als wir Strom im Haushalt benötigen.
Gucken wir gleich nochmal drauf. Holger Beutel, Ihr Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, wahrscheinlich wird der Name BAFA, die Abkürzung, auch noch öfters fallen, fördert den Austausch, den Heizungsaustausch oder Heizung mit erneuerbaren Energien. Was gibt es da an Förderung?
Ja, wir haben zum Jahresanfang die Rahmenbedingungen geändert und wir haben jetzt dieses Jahr eine sehr attraktive Förderung. Wir haben je nach Technik, die da verwendet wird, Förderung zwischen 30-45%, wenn dann auch noch eine Ölheizung mit ausgetauscht wird.
Mhm. Welche Technik kann da verwendet werden? Was fördern Sie da genau?
Wir fördern verschiedene Wärmeerzeuger. Das ist zum einen die Solarthermieanlage, die klassische Biomasseanlagen, Wärmepumpenanlagen, gemischte Anlagen, die alle diese Technik irgendwie beinhalten und auch Gashybridheizungen. Wo auch mit Wärmeerzeugung, erneuerbarer Wärmeerzeugung gearbeitet wird.
Wie lässt sich so eine Gashybridheizung kombinieren?
Ja, da wird eine der eben genannten Techniken, zum Beispiel Solarthermie, mit einer klassischen Gasheizung verbunden, zur Wärmeunterstützung, Heizungsunterstützung und das ist dann auch förderbar.
Mhm. Zu dem Vorgehen bei der Förderung kommen wir gleich noch. Johannes Spruth, die baulichen Voraussetzungen für eine Photovoltaikanlage, für eine Solarthermieanlage, was gucke ich mir als erstes an?
Ich gucke als erstes mal aufs Dach. Welche Richtung hat das? Am optimalsten ist es natürlich Richtung Süden, ungefähr 35 Grad geneigt. Aber wenn es Südwest, Südost ist und eine Neigung zwischen sagen wir mal 30 und 60 Grad hat, dann ist das auch immer noch okay. Dann habe ich nur geringere Einbußen gegenüber dem Optimum. Das viel Wichtigere, insbesondere bei der Photovoltaik, ist, dass wir keinen Schatten drauf haben sollten. Mhm. Denn insbesondere die Photovoltaik reagiert sehr empfindlich auch schon auf kleinste Schatten,
das heißt,
weil
der Schornstein
die Module hintereinander geschaltet sind.
Der Schornstein kann auch schon verhängnisvoll wirken.
Der kann einen wandernden Schatten machen. Da muss man dann eventuell was mit Soloptimierern machen oder gucken, dass man möglichst aus diesem Schattenbereich rausbleibt.
Worauf gucke ich noch?
Wollte ich noch eine Ergänzung machen für zu vorhin. Sie sagten, dass Sie Erfahrungen haben mit Solarthermieanlagen, die nicht vernünftig arbeiten. Es gibt vom Verbraucherzentrale Bundesverband ein Angebot, einen Solarthermie-Check zu machen. Da wird messtechnisch untersucht, was da so passiert und ein entsprechender Bericht darüber gemacht.
Und dann kann ich zu meinem Installateur gehen
und sagen, das und das ist falsch. Ja.
Kann man denn nachträglich noch was korrigieren?
Eindeutig, ja. Mhm. Wie aufwendig das ist, ist natürlich die Frage.
Herr Gajkowski, Sie haben schon über die Widrigkeiten bei der Photovoltaik, auf die Widrigkeiten angespielt. Gibt es da irgendwo eine Förderung für eine Solarstromanlage?
Grundsätzlich haben wir ja erstmal die Einspeisevergütung. Das ist erstmal die Förderung vom Bund. Mhm. Und das macht es auch kompliziert für die Länder zu fördern, weil wenn eine Sache einmal gefördert wird, dann darf man sie nicht doppelt fördern. Insofern fangen jetzt viele Bundesländer an, indirekt die Photovoltaik zu fördern, indem sie Speicherförderprogramme aufsetzen oder schon aufgesetzt haben.
Also dass sich dann den Strom, der tagsüber entstanden ist, tatsächlich mit einem Speicher, der nicht billig ist, über die Nacht auch für mich sichern kann.
Ganz genau so funktioniert das. Wir haben am Tag große Erträge, die wir nicht selbst verbrauchen können. Die speichern wir ein, dass wir sie nachts, also es geht um Tag-Nacht-Zyklen auszugleichen, nachts verbrauchen können. Und hier gibt es in vielen Bundesländern gerade Programme, die anlaufen oder laufen. Und hier werden Speicher gefördert, aber immer in Verbindung mit der Errichtung einer Photovoltaikanlage. Und so wollen hier die Bundesländer quasi den Ausbau befördern.
Bisher sind es meistens die Eigenheimbesitzer, also die auch im eigenen Haus leben, die Photovoltaik nutzen. Und wir haben uns vor der Sendung gefragt, was ist denn mit dem Mehrfamilienhaus? Und dabei festgestellt, für Gemeinschaftsanlagen gibt es ganz viele Hürden im Gesetz. Das sollte sich eigentlich ab 2021 mit der Neufassung des Erneuerbare Energiengesetzes, kurz EEG, ändern. Doch danach sieht es derzeit nicht aus, hat Dirk Asendorf beim Nachfragen erfahren.
Wer durch Deutschland reist, sieht auf den Dächern immer mehr Solaranlagen. Über 1 Million sind es bereits. Darunter steht in den allermeisten Fällen ein Eigenheim. Während sich deren Besitzer über eine ordentliche Rendite freuen, geht der Solarboom an Mietern und Eigentümern von Etagenwohnungen bisher fast vollständig vorbei. Sebastian Specht weiß, warum das so ist. Der Softwareentwickler ist ehrenamtlicher Vorstand der Oldenburger Energiegenossenschaft Olegeno.
Ein Häuslebauer kann seine Anlage aufs Dach bauen und kann abgabenfrei den Strom benutzen. Also selbst eine Wohneigentümergemeinschaft. Wenn die eine PV-Anlage aufs Dach bauen will, dann ist es keine Eigenversorgung mehr und sie müssen eine EEG-Abgabe zahlen. Und das ist das, was vielen Projekten das Genick bricht in der Betriebswirtschaftlichkeitsrechnung.
Denn die EEG-Abgabe in Höhe von 6 bis 7 Cent pro Kilowattstunde war zuletzt fast genauso hoch wie der sogenannte Mieterstromzuschlag, mit dem das Erneuerbare Energiengesetz EEG seit 2017 Solardächer auch für innerstädtische Geschosswohnungsbauten attraktiv machen sollte. Kein Wunder, dass das nicht geklappt hat, sagt Carsten Körnig, Geschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft.
Der Mieterstromzuschlag ist leider alles andere als ein Erfolgsmodell und das ist wirklich ein Jammer. Wir könnten eigentlich jährlich in deutschen Großstädten alleine 500.000 Tonnen CO2 einsparen und 1,5 Millionen Mieter könnten von Solarstrom profitieren, wenn das Gesetz hier an entscheidenden Stellen nachgebessert werden würde.
Statt der maximal bewilligten 1.500 Megawatt Solarleistung wurden seit 2017 nur ganze 28 Megawatt auf Mehrparteiengebäuden installiert, noch nicht einmal 2% der gewünschten Menge. Im Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der demnächst im Bundestag zur Abstimmung steht, ist zwar eine leichte Erhöhung des Mieterstromzuschlags vorgesehen, doch aus Sicht eines Praktikers liegt das größere Problem in der Vielzahl bürokratischer Anforderungen. Sebastian Specht hat es bei der Planung eines Mieterstromprojekts mit 40 Wohneinheiten in Oldenburg erlebt.
Es sind eine Menge Sachen, die da irgendwie zusammenkommen. Wir haben alle vollen Pflichten eines Energieversorgers, dass wir ja auch Smart Meter einbauen müssen, die wir eventuell in 8 Jahren dann auch wieder tauschen müssen. Das Abrechnungsmanagement ist komplex. Alles zusammen macht einfach so einen Wust an Bürokratie. Für kleine Genossenschaften oder für Vermieter ist sowas zu schwierig. Und dann bleibt es eben einfach liegen. Es wird einfach nicht gemacht. Ne?
Dabei fordert die sogenannte Prosumer-Richtlinie der EU schon seit 2018 einfache Regeln für den Betrieb von Solaranlagen zur Eigenversorgung von Wohnquartieren. Ausgerechnet das Nicht-EU-Land Schweiz zeigt, wie so etwas aussehen könnte, sagt Volker Quaschning, Experte für regenerative Energiesysteme an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft.
In der Schweiz ist es möglich, dass man komplett abgabenfrei auch den Strom an die Mieter weiterreichen kann. Voraussetzung ist nur, dass er muss dann im Endeffekt billiger sein als der Strom, der üblicherweise angeboten wird. Und da haben alle Seiten was davon.
So einfach könnte es gehen. Doch die geplante Neufassung des EEG macht die Sache nur noch komplizierter und verstößt damit gegen die Prosumer-Richtlinie der EU. Davon geht zumindest ein Rechtsgutachten aus, das Carsten Körnig für den Bundesverband Solarwirtschaft in Auftrag gegeben hat.
Es ist der EU nicht entgangen, dass Deutschland die Selbstverbraucher von Solarstrom oder auch Mieter diskriminiert. Deutschland muss zumindest bis Mitte nächsten Jahres diese Richtlinie in nationales Recht umsetzen. Und wenn sie das nicht tut, dann wird es zu Klagen kommen. Das, denke ich, ist absehbar.
Trotz EEG-Novelle droht also jahrelange Unsicherheit in Sachen Mieterstrom. Wird der Gesetzentwurf nicht doch noch nachgebessert, verlieren am Ende alle. Solarfirmen, Wohnungseigentümer, Mieter und vor allem der Klimaschutz.
Dirk Asendorpf über die Hürden für Solarstromanlagen auf Mehrfamilienhäusern. Frage in die Runde. Sehen Sie irgendeine Möglichkeit, wie das Mehrfamilien, wie der Mehrfamilienhauseigentümer sozusagen diese Problematik derzeit umgehen kann? Also könnte ich zum Beispiel theoretisch sagen, okay, dann ich habe eine stromintensive Warmwasserproduktion oder Heizproduktion. Ich nutze das einfach für die Heizungsanlage, meinen Strom, und den Rest speise ich ein.
Vielleicht kann ich kurz, ja. Also genau, das wäre eine Möglichkeit, die gerade auch versucht wird umzusetzen. Im Prinzip, das Problem ist immer, dass wir hier keine juristische Personenidentität haben. Mhm. Also das heißt, der Besitzer, der Betreiber der Anlage oder die Betreiberin der Anlage sind nicht zeitgleich auch die Verbraucher. Allerdings, wenn ich ein Haus besitze und mir eine Anlage raufbaue, dann kann ich zum Beispiel den Hausstrom darüber ein Stück weit natürlich decken. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn man, wie Sie meinten, irgendwelche energieintensiven Sachen haben. Mhm. Ja, da müssen wir vielleicht nochmal die Wärmeexperten fragen. Mit Thermie sieht es, denke ich, anders aus.
Beispielsweise wäre es möglich, in dem Haus eine Wärmepumpe zu betreiben.
Genau.
Aber hier da müssen wir uns das Haus auch angucken.
Auch eine Information. Ja. Förderfähig sind die natürlich bei uns dann schon. Auch als WEG sind Dinge förderbar. Das ist anders als in der Stromerzeugung. Haben wir hier in der Heizungsunterstützung ganz andere Konditionen und Möglichkeiten.
Meinen Sie jetzt die Wärmepumpe?
Oder also ist generell alle unsere Förderprogramme hier beim BAFA, Solarthermie, Biomasse, Wärmepumpe, können auch im Rahmen einer WEG beantragt werden.
WEG?
Genau. In einer Wohnungseigentümergemeinschaft.
Ah, das, aber eben nicht die Photovoltaik, weil die ja nicht gefördert wird.
Genau, die wird nicht von uns gefördert, genau. Aber die anderen Maßnahmen...
Darf ich kurz unterbrechen? Und zwar noch eine Frage, bevor die Nachrichten kommen, mit der Bitte um ganz kurze Antwort. Martin Ritscher fragt, was ist mit Fassaden, falls Dach, Fenster und Gauben keinen Platz bieten? Kann ich auch eine Photovoltaikanlage oder auch eine Thermieanlage an der Fassade anbringen?
Oh, das ist mehr als 2 Minuten.
Ja, dann fasst Herr Spruth das vielleicht ganz kurz zusammen.
Ja, also ich kann es kurz sagen, also bei der Photovoltaik ist es möglich, klar, nur der Ertrag wird schlechter, wenn ich die senkrecht montiere. Mhm. Denn ich habe ja die meiste Einstrahlung im Sommer und da steht die Sonne relativ hoch. Bei einer Thermieanlage ist es gar nicht mal so schlecht, wenn sie senkrecht ist, weil die Wintersonne ja tief steht. Und dann kriege ich halt im Winter einen etwas höheren Ertrag. Im Sommer habe ich die Überschüsse.
Unsere Experten hier im Studio sind Johannes Spruth, der spricht hier für die Verbraucherzentralen, Axel Horn für die spricht für die gemeinnützige Beratungsgesellschaft CO2 Online, Kevin Gajkowski für die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie und Holger Beutel spricht für das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das vor allem den Austausch von Heizungsanlagen für Systeme fördert, wo erneuerbare Energien beteiligt sind. Und Conny Kluth schreibt uns, Sie haben eine Solaranlage, eine Photovoltaikanlage installiert, sind sehr zufrieden, sind auch stolz darauf, dass Sie Ihren Beitrag leisten zum Klimaschutz. Aber was ganz furchtbar gewesen sei, war die Bürokratie, um die Photovoltaikanlage überall anzumelden. Unsere Frage oder an dieser Stelle wäre genau, wie fange ich überhaupt so ein Vorhaben an? Am Telefon ist Frau Heckmann aus Hannover. Genau, Sie überlegen, ob Sie sich eine Solaranlage in irgendeiner Form anschaffen. Sie haben das Wort.
Ja, Heckmann ist mein Name. Ich besitze ein altes Bauernhaus und ist ein Zweifamilienhaus, habe da drauf ein Satteldach. An wen muss ich mich zuerst wenden? An die Denkmalgeschutzbehörde oder an den Energieberater, was bei mir sinnvoll ist?
Wer kann da helfen?
Also ich würde sagen, als erstes wäre es sinnvoll, wenn ein Energieberater sich das mal anguckt. Ja. Im Rahmen der bundesgeförderten Energieberatung der Verbraucherzentralen kostet sie das nur 30 Euro und sie erhalten einen ersten Überblick.
Ja. Das heißt, das wäre eine günstige Form, schnell einen Überblick zu machen.
Wir haben auch noch eine andere Förderung dafür. Ja, Herr Beutel. Hier beim BAFA haben wir für Energieberatung eine 80% Übernahme der Kosten für eine Energieberatung. Der kann Ihnen dann für das gesamte Haus eine Schwachstellenanalyse machen und so einen Fahrplan aufstellen, welche Maßnahmen nach und nach eventuell umgesetzt werden können und auch eine Förderberatung geben. Wie gesagt, 80%.
Ja, aber wer sagt mir, ob das Denkmalschutzamt es zulässt? Denn ich sitze an exponierter Stelle. Man fährt also direkt drauf zu auf das Haus. Welche Erfahrungen haben Sie damit, Denkmalschutzamt?
Auf jeden Fall nachfragen beim Denkmalschutzamt, das ist eine gute Idee. Also Ihr Haus selber steht nicht unter Denkmalschutz, das habe ich richtig verstanden. Ja, dann müssen Sie das auf jeden Fall.
Kann das sein, dass die richtige Reihenfolge wäre, mit der Denkmalschutzbehörde
dann wäre das Denkmal. Ja.
Und dann erstmal die kleine Beratung durch die Verbraucherzentrale in Anspruch zu nehmen, die 30 Euro kostet.
Ja, ja.
Und dann, Herr Beutel, sagen Sie noch mal was, dieser umfangreiche, ich glaube, es nennt sich individueller Sanierungsplan, den man über die Energieexperten, die bei der BAFA gemeldet bekommen kann, der ist da noch richtig teuer. Ne? Der kostet, also der Plan selber, die Erstellung kostet 1.600, 2.000 Euro oder so. Aber man bezahlt selber?
Man muss nur 20% davon nehmen. Wir zahlen bis maximal 1.300 Euro einen Zuschuss und insgesamt also 80% der Beratungshonorare.
Mhm. Gut.
Die Reihenfolge ist klar, Frau Goldmann.
Die Reihenfolge ist klar. Ich gehe erst zum Denkmalschutzamt und dann gucke ich weiter.
Alles klar, vielen Dank.
Bei der Gelegenheit darf ich noch kurz was dazu nehmen.
Ja, Herr Horn.
Es ist nämlich so, dass es die klassischen blauen Zellen gibt und schwarzen Sonnenkollektoren, aber es gibt eben auch inzwischen farbige Module, also thermisch wie photovoltaisch, die dann weniger stark auffallen. Damit kann man dann die Denkmalschutzbehörden eher mal überzeugen, dass das gar nicht so grob ins Auge fällt.
Das stimmt. Da gibt es im Internet auch Beispiele. Ne? Ganz vielen Dank, Frau Heckmann.
Alles klar, ich bedanke mich recht herzlich und einen schönen Tag.
Wie finde ich denn den Energieberater prinzipiell? Also woher weiß ich, ob mein Energieberater was taugt?
Wir haben veröffentlicht die Energieeffizienzberaterliste. Mhm. Da wird geführt, bei der DENA sind unsere Energieeffizienzexperten auch enthalten. Die müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die brauchen ein Studium oder einen Meistertitel und brauchen dann noch Zusatzqualifikationen. Also die wissen schon, was sie tun.
Ich glaube, die Internetadresse ist www.energie-effizienz-experten.de.
Korrekt.
Richtig. Was muss in so einer Energieberatung drinne stehen?
Ich darf noch was dazu sagen. Also die Energieberater bei der Verbraucherzentrale sind zwar nicht unbedingt in der Energieeffizienzexpertenliste drin, aber auch die müssen eine entsprechende Befähigung haben. Und die finden Sie auch im Internet unter www.energieberatung.de. Moment, ich muss es eben nachgucken.
Ich glaube, es ist
verbraucherzentrale-energieberatung.de.
Genau. Der Vorteil, diese beiden Formen zu kombinieren, ist ja, dass man schon mal zwei Einschätzungen hat auf jeden Fall, oder?
Richtig.
Was muss der Energieberater mir alles liefern an Informationen? Und inwieweit ist der die Voraussetzung, zum Beispiel, wenn ich bei der BAFA jetzt tatsächlich eine größere Förderung haben möchte?
Generell beim BAFA ist es so, dass tatsächlich die Förderung der Energieberater beantragt und er nimmt dann das, was er von uns bekommt, zieht er dann eben von der Rechnung gegenüber seinem Kunden ab. Und der kommt normalerweise ins Wohngebäude, schaut sich das vor Ort an, ermittelt die wesentlichen Gebäudedaten, schaut sich die Bauteile an, das Dach, die Außenwände, Fenster, Türen, Keller, die Anlagentechnik, das heißt die Heizung, die Warmwasseraufbereitung, und daraus macht dann eine Analyse und schaut, wo was nachgebessert werden muss. Und idealerweise kommt dann so ein Sanierungsfahrplan zustande, dass man über einen längeren Zeitraum hinweg finanziell, will man ja nicht überfordert sein, das dann abarbeiten kann. Man kann natürlich von ihm auch ein Gutachten bekommen, dass man sofort auf einen Schlag alles praktisch zu einem KfW-Effizienzhaus hin entwickeln kann. Mhm. Das ist die Alternative.
KfW-Effizienzhaus sind dann Förderungen, die durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau läuft, die aber dann auch sehr anspruchsvoll ist.
Ja.
Die Frage ist, wenn ich dann mit meinem Gutachten mir vom Installateur, vom Haustechnik-Experten ein Angebot mache, lassen, das verstehe ich ja nicht unbedingt. Das ist ja mittleres Chinesisch, was da aufgeführt wird. Fühlt sich dann dieser Energieberater oder fühlt sich die Verbraucherzentrale dann auch zuständig, mit mir dieses Angebot durchzugehen? Ob das sinnvoll ist?
Durchaus. Sie können mit einem solchen Angebot in eine Beratungsstelle der Verbraucherzentrale gehen und es sich beraten lassen. Sie müssen nur eine Terminabsprache machen. Die Beratung ist kostenlos.
Ist das bei den Ansprüchen an einen BAFA-geförderten Energieexperten? Wissen Sie das?
Es kommt darauf an, was dann eben, also er soll erstmal eine Analyse machen.
Ja.
Und,
aber hilft er mir dann auch weiter? Oder nimmt er dafür extra Geld?
Der wird dafür dann wieder extra Geld nehmen. Das ist eine Beratungsleistung. Ich meine, das ist ja tatsächlich auch eine sehr geldwerte Leistung, die man da erhält.
Vielleicht kann ich noch mal kurz ergänzen, ja, an der Stelle. Es gibt in einigen Bundesländern oder Städten, also ich weiß, in Berlin, in der NRW ist die Verbraucherzentrale, in Berlin ist es das Solarzentrum Berlin, mhm. In Hamburg gibt es auch ein Solarzentrum, dass die auch natürlich nicht so umfänglich wie der Energieberater, aber auch Initialberatungen machen. Die sind in der Regel kostenlos oder kosten ganz wenig Geld. Also in Berlin sind sie kostenlos und die unterstützen auch auf diesem Weg dorthin. Also wenn man dann sich entscheidet, nach der Initialberatung zum Beispiel im Solarzentrum Berlin, den Weg zu gehen, Energieberater zu engagieren, also auch ein Stück weit Geld in die Hand zu nehmen, unterstützt dieses Solarzentrum auch dahingehend, okay, was ist bei rausgekommen, wie machen wir da weiter sozusagen?
Herr Horn, wenn da der Haustechniker vor mir steht, was macht dann ein gutes Angebot aus oder das Erstgespräch mit dem Installateur? Was sollte der fragen und was sollte ich ihm sagen?
Ja, im Grunde muss er schauen, wie alt ist die Kesselanlage, was für Komponenten können weiterverwendet werden, wie sind die Temperaturen in den Heizkreisen, damit man eine möglichst effiziente solare Heizung hat. Mhm. Wie stark ist das Dach geneigt? Wie ist das in Ordnung? Wie kriegt man den Kollektorkreis von oben nach unten? Also es ist eine ganze Reihe von Fragen. Eigentlich würde ich mir erwarten, dass einen der Installateur an die Hand nimmt und im Grunde diese Punkte selber, ohne dass man viel fragen muss, durchgeht. Und wenn das nicht kommt oder bloß eine pauschale Ablehnung kommt, Solarthermie rechnet sich nicht, macht doch lieber was anderes. Ich habe hier einen tollen Gaskessel und der spart doch auch schon, dann ist man vielleicht bei der falschen Firma.
Es gibt aber auch ich habe den bösen Spruch gehört, die, ohne das jetzt allen Heizungsinstallateuren unterstellen zu wollen, alle wissen, es gibt eine großzügige Förderung, wenn ich auf großzügigere Anlagen gehe, und manches ist dann schon, die Förderung ist im Grunde schon eingepreist. Herr Sprut, besteht die Gefahr?
Wir haben bei der Verbraucherzentrale eine Untersuchung gemacht und tatsächlich gefunden, dass die Preise etwas gestiegen sind. Mhm.
Okay, also muss man schauen. Frau Voth aus Bremen begrüße ich jetzt. Sie haben auch Erfahrungen gemacht mit der Energie vom Dach. Erzählen Sie.
Moin Moin aus Bremen.
Moin, moin.
Hallo. Wir haben seit 1993
Ach.
Mit der ersten Prima geförderten vom Umweltsenat Solarthermieanlage sehr gute Erfahrungen.
Ja, wie läuft das bei Ihnen?
Bitte?
Läuft das nur Solarthermie kombiniert mit irgendwas?
Das ist ein Speicher im Keller für Heißwasser und ein Speicher für die Heizung. Und die Heizung wird im Winter unterstützt noch von einer Gasheizung.
Okay.
Danke herzlich für dieses tolle Beispiel, wenn man sieht, dass eben mit der Solarthermie sehr lange Nutzungszeiten möglich sind, ohne dass nach 20 Jahren irgendwo die Frage kommt, was sind denn jetzt die neuen Einspeiserichtlinien und darf ich das überhaupt weiter betreiben, was jetzt bei der Photovoltaik gerade das große Problem ist bei Anlagen, die noch nicht mal so alt sind wie diese Anlage.
Ja, und ich kann mit dem heißen Wasser auch meine Waschmaschine betreiben, ich kann meine Spülmaschine damit betreiben. Dadurch spare ich nochmal zusätzlich Strom ein und damit natürlich auch CO2. Und diese Debatte, es rechnet sich nicht, hatten wir 1993 ja auch schon. Und dann haben wir immer gesagt, ein Marmorwaschbecken und teure Fliesen, die rechnen sich erst recht nicht.
Ja, hatten Sie hohe Wartungskosten, hohe Wartungsanforderungen?
Das ist jetzt schwierig zu sagen, ob das hoch war. Es gab schon mal eine kleinere Reparatur, dass ein Druckausgleichsbehälter ausgetauscht werden musste, aber im Großen und Ganzen war ich zufrieden. Die Gasheizung, die musste mal erneuert werden, aber das lag daran, dass sie schon nur eine gebrauchte war.
Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Voth, das war ja jetzt ermutigend.
Ja, gerne ausprobieren.
Ja, schön, genau. Auszuprobieren braucht man zum Beispiel bestimmte Daten. Jetzt erstmal nochmal vorhin in der Reihenfolge bei der BAFA. Wenn ich Ihre Förderung in Anspruch nehmen möchte, was ist die Reihenfolge jetzt jenseits der Frage der Denkmalschutzbehörde? Also ich gehe als erstes vielleicht zur Verbraucherzentrale, lasse mich da eine kleine Beratung machen. Dann hole ich mir die große Beratung vom Energieberater und dann hole ich mir einen Kostenvoranschlag oder gehe erst zur BAFA?
Kleiner Hinweis, auch bei unserem Programm, wir brauchen nicht unbedingt einen Energieberater. Auch ein Installateur, okay. Fachunternehmer kann das ohne Beratung durchführen. Mhm. Das ist natürlich... Da wir diese Förderberatung auch anbieten, wollte ich darauf hinweisen. Das ist natürlich ganz sinnvoll, aber es geht auch ohne. Und ganz wichtig ist, man muss erst den Antrag stellen, bevor man einen Auftrag erteilt. Mhm. Weil sonst ist man von der Förderung ausgeschlossen. Man kann natürlich schon mal einen Voranschlag einholen, aber auf keinen Fall eine Auftragsvergabe erteilen, sondern erst bei uns den Antrag stellen. Und sobald er hier eingegangen ist, kann man weitermachen.
Und in den Antrag gehören dann die Kostenvoranschläge rein? Wie läuft das
da dann? Der Antrag ist ein Formular, da trägt man verschiedene Daten ein, was der Fachunternehmer da veranschlagt hat, was für eine Anlage das ist.
Das ist schon recht detailliert, ne?
Das ist schon dieses detailliert. Blatt. Auf dieser Basis berechnen wir dann aber die förderfähigen Kosten, weil das ist noch der Punkt. Wir zahlen nicht nur den Kessel oder die Anlage selbst, sondern auch Umfeldmaßnahmen. Kosten für die Planung und Baubegleitung, das wird alles mit übernommen. Und Umfeldmaßnahmen ist sehr umfassend. Genau, die Entsorgung des alten Kessels, die ganzen Umbaumaßnahmen, da kommt schon einiges zusammen. Und das wird dann eben auch mit gefördert, aber das müssen wir im Vorfeld wissen, damit wir dann die Mittel für sie reservieren.
Also in der Summe kann man auf 45% kommen, Maximum, wenn man dann tatsächlich eine Anlage hat mit rein erneuerbaren Energien und eine alte Ölheizung ausgetauscht hat.
Genau.
Nicht jeder, der eine alte
Umfeldmaßnahmen dabei.
Ja, ja. Aber nicht jeder, der eine alte Ölheizung rausschmeißt, ist auch förderwürdig für diese 10% alte Ölheizung rausschmeißen. Wovon hängt das ab?
Ja gut, muss ich natürlich so eine neue, moderne Solarthermieanlage, Bio- oder Wärmepumpenanlage einbauen und die muss da eben noch im Keller sein. Also wenn sie schon im Hof abgebaut ist, dann kann sie nicht mehr gefördert werden.
Ja, und sie darf auch nicht
zu alt sein,
ne?
Genau. Es gibt auch eine Kesselaustauschpflicht teilweise. Mhm. Und wenn dann gesetzlich vorgegeben ist, dass der ausgetauscht werden muss, dann können wir das nicht fördern.
Mhm. Es geht auch um Eigentümerwechsel. Also wenn es einen bestimmten Eigentümerwechsel gegeben hat nach 2002, sind Erben Eigentümer? Wenn jemand was erbt, ist das ein Eigentümerwechsel? Weiß das jemand?
Das ist einer.
Okay. Das heißt, also genau hingucken.
Ich wollte noch zwei Tipps dazu geben. Ja. Der eine Tipp ist der, was Sie in Ihrem Online-Antrag angegeben haben als Summe, ist eine Maximalsumme. Das heißt also, wenn Sie nicht ganz sicher sind, dass dieser Kostenvoranschlag tatsächlich alles enthält, dann bitte noch etwas da draufschlagen. Mhm. Weil erhöhen kann man den Antrag nicht mehr.
Mhm. Danke für den Hinweis, genau. Mhm.
Das zweite ist wegen der Austauschpflicht. Prinzipiell müssen Kessel, die älter sind als 30 Jahre, ja ausgetauscht werden. Es gibt aber eine Ausnahme. Ja. Nämlich, wenn es sich schon um einen Niedertemperatur- oder Brennwertkessel gehandelt hat, dann muss der nicht ausgetauscht werden und dann wäre es förderfähig.
Okay. Wir haben jetzt am Telefon Frau Goldmann, die heute einen Mietvertrag für eine Wohnung mit Solarthermie unterschreibt. Im Dachgeschoss. Für viele Fragen, wie Sie angekündigt haben, haben wir jetzt leider keine Zeit, aber für eine auf jeden Fall. Hallo Frau Goldmann.
Hallo, schönen Dank fürs Dazuschalten. Ja, eigentlich habe ich auch nur eine zentrale Frage. Also man hat uns versprochen, dass für diese 97 Quadratmeter die Solarthermie auf dem Dach mit der Gastherme in der Wohnung dazu bei den Heizkosten gegen Null laufen sollte. Das finde ich ein mutiges Versprechen. Der Vermieter hat also auch keine Erfahrung damit. Und ich würde eigentlich gerne nur wissen, aus Ihrer Sicht, ist das realistisch oder nicht?
Vielleicht Herr Spruth als Erster?
Also auf Null halte ich für unrealistisch, wenn Sie noch eine Gasheizung dabei haben. Wenn Sie etwa, sagen wir mal, 20-25% aus der Solarthermie kriegen, dann ist das schon sehr, sehr gut.
Herr Horn, mhm. Sie sind doch hier der Solarthermie-Fan. Genau.
Ich gehe es von aus, dass die Wohnung neu gebaut ist, irgendwie Aufstockung oder genau, dann kann man davon ausgehen, dass das nach den aktuellen Regeln sehr gut gedämmt ist und da ist mit auch relativ kleinen Solarthermieflächen ganz schnell 40% Deckungsrate drin, vor allem weil ja von unten her noch eine Wärme kommt aus den drunterliegenden Stockwerken. Also es wird wahrscheinlich auf ungefähr die Hälfte drücken und ich danke herzlich für das Beispiel, weil mir der Neubau in dieser Sendung bis jetzt auch noch zu kurz kommt.
Ja,
weil eben, wir reden die ganze Zeit über Sanierung, das ist auch wichtig, die alten Anlagen, aber im Neubau hat Solarthermie auch eine starke Berechtigung. Es ist leider so, dass eben erst ab 20 Quadratmeter Kollektorfläche im Neubau gefördert wird. Das ist für eine einzelne Wohnung oder einen, Mehrfamilienhaus ist in Ordnung, aber im Einfamilienhaus ist 20 Quadratmeter schon sehr üblich.
Das ist eigentlich Quatsch, ne, wenn das ganze Haus super gedämmt ist.
Ja, wenn das Haus gut gedämmt ist oder womöglich ein Biomassekessel schon mit installiert ist oder eine Wärmepumpe, dann hat man ja schon eigentlich die erneuerbare Pflicht Genüge getan. Und da kann trotzdem die Solarthermie auch mit 12 Quadratmetern oder so sehr tolle Beiträge leisten. Also vielleicht, dass man dieses Beispiel dann noch etwas genauer betrachtet nach der Sendung. Aber jetzt auf die Schnelle würde ich auch sagen, so um die 50% Einsparung ist realistisch. Und der Rest ist von Kosten her wahrscheinlich dann relativ vernachlässigbar. Aber natürlich wird die Anlage auch ein Gas brauchen, wenn es mal längere Zeit nicht so stark scheint, die Sonne.
Dankeschön, okay. Frau Goldmann, für diese Frage. Und wie gesagt, wir können gerne nachher einen Kontakt herstellen.
Ja, vielen Dank, gerne.
Und wir schauen jetzt auch noch mal auf die relevanten Gesetze. Wir stehen nämlich vor der Bündelung von drei Gesetzen, die für Klimaschutz und den Gebäudebereich von Bedeutung sind. Statt ENEV, das ist die Abkürzung für Energieeinsparverordnung, oder EE-Wärme-G, das ist die Abkürzung für das Erneuerbare Energien-Wärmegesetz, heißt es nämlich demnächst GEG, nämlich Gebäudeenergiegesetz. Das tritt am 1. November in Kraft und Dirk Asendorf stellt es vor.
Das Heizen von Gebäuden verursacht in Deutschland rund ein Viertel aller Treibhausgasemissionen. Und die sinken nur sehr langsam. Das hat vor allem zwei Gründe. Während unser Strom bereits zur Hälfte aus erneuerbarer Energie stammt, wird die Wärme noch immer zu 85% mit der Verbrennung von Erdgas, Öl oder Kohle erzeugt. Gleichzeitig sinkt der Wärmebedarf zu langsam, denn jedes Jahr wird nur 1% aller Wohngebäude energetisch saniert. Um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, müssten es doppelt so viele sein. Die Wärmewende kommt nicht in Schwung. Das neue Gebäudeenergiegesetz, das am 1. November in Kraft tritt, wird daran zunächst wenig ändern. Klimaschützer finden es entsprechend schwach. Denn es schafft weder für den Einsatz erneuerbarer Energien noch für die energetische Gebäudesanierung neue Standards. Immerhin erfüllt es eine Vorgabe der EU und entschlackt dabei den Wust an Regeln. denn es ersetzt gleich drei Vorgänger: das Energieeinspargesetz ENEG, die Energieeinsparverordnung ENEF und das Erneuerbare Energien-Wärmegesetz. Zumindest eine klare Ansage hat es im parlamentarischen Verfahren doch noch in das neue Gesetz geschafft. Ab 2026 dürfen keine neuen Ölheizungen mehr installiert werden. Zwar gibt es einige Ausnahmeregeln, doch von den knapp 5 Millionen Ölheizungen, die derzeit noch in Betrieb sind, dürfte am Ende des Jahrzehnts nur noch ein Bruchteil übrig sein. Kleine Verbesserungen bietet das neue Gesetz auch für Neubauten mit einer Solaranlage auf dem Dach. Weil dort erneuerbarer Strom oder Wärme erzeugt wird, sind Abstriche an den Dämmvorschriften erlaubt. Und der für jeden Hauskauf obligatorische Energieausweis wird aufgewertet. Er muss künftig auch die gesamten Treibhausgasemissionen eines Gebäudes nennen. Außerdem wird jeder Hauskäufer verpflichtet, eine Gebäudeenergieberatung in Anspruch zu nehmen. Das Handwerk freut sich über etwas klarer formulierte und übersichtlicher geordnete Vorschriften. Umweltverbände kritisieren, dass die Chance vertan wurde, das neue Gebäudeenergiegesetz für einen größeren Ruck in der Wärmewende zu nutzen. Sie setzen jetzt auf das Jahr 2023. Dann nämlich, so steht es im Gesetz, müssen die neuen Regeln überprüft und falls nötig auch verschärft werden.
Dirk Asendorf stellte Ihnen das Gebäudeenergiegesetz GEG vor, das ab dem 1. November in Kraft treten wird. Und ich darf an dieser Stelle ganz kurz ergänzen, wir haben eben miteinander diskutiert während der Nachrichten, ob man Förderanträge möglichst dieses Jahr noch stellen sollte und oder nächstes Jahr. Und die Meinung war, am besten dieses Jahr einen Förderantrag stellen. Nächstes Jahr gibt es auch Förderungen, möglicherweise aber dann mit im Detail geänderten Bedingungen. Frage an Herrn Beutel, sagen Sie noch ganz kurz, wenn ich in diesem Jahr noch einen Förderantrag stelle, bis wann muss ich dann mein Projekt umgesetzt haben? Denn die Heizungsbauer, die bauen in dem Jahr keine Heizung mehr ein. Die haben alle viel zu tun.
Ja, das ist bei uns immer so, dass wenn Sie den Zuwendungsbescheid, also die Zusage von uns bekommen, Sie können das jetzt umsetzen, dann haben Sie 12 Monate Zeit. Und wenn es da auch Schwierigkeiten gibt, kann man immer noch mal eine Verlängerung gewähren. Mhm. Also ist kein Problem.
Ja, okay. Wir gehen über zu den Hörerfragen. Thomas Meinhardt.
Ja, die Wartung und die Lebensdauer ist eine Frage von einem Hörer aus Borgsdorf. Gibt es Unterschiede in der Lebensdauer zwischen einer Gasheizung und der dazu gekoppelten Solarthermin? Muss beides zusammen gewartet werden oder muss nur die Gasheizung gewartet werden?
Herr Horn vielleicht?
Ja, es ist so, dass eine Solarthermieanlage sehr lange wartungsfrei betrieben werden kann. Also alle 5 Jahre wird wahrscheinlich mal der Druck im Solarkreis geprüft und eventuell aufgefüllt werden müssen. Eine Gasheizung braucht natürlich die ganz reguläre Wartung mehr oder weniger jährlich. Das ist relativ entkoppelt voneinander. Also es ist so, dass der Heizungsbauer, wenn er zur Wartung der Gasanlage kommt, kann er dann auch gleich mal einen Blick auf die Solarthermie werfen, ob da eventuell ein bisschen was zu tun
ist. Aber es sind doppelte Wartungskosten, ne?
Es ist nicht doppelte Wartungskosten, weil eben die Solarthermie kann man auch selber im Blick haben, ob was getan werden muss. Bei mir läuft die Solarthermie seit 5 Jahren ohne Wartung. So langsam könnte man mal spülen, aber das kostet nicht viel.
Und wie gesagt, was ich schon gesagt hatte, dass die Verbraucherzentralen anbieten, den Solarwärmecheck für 30 Euro.
Die Traglast von Dächern, ein Hörer aus München, hatte Schwierigkeiten, einen Handwerker zu finden, der an das Flachdach ging, weil da bestanden wohl Bedenken, ob da Beschädigungen auftreten können. Die Traglast eines Satteldachs ist natürlich auch zu prüfen. Kann man da Faustregeln sagen oder ist das zu vernachlässigen?
Mache ich gleich weiter. Solarthermie ist tatsächlich so, dass die Module etwas schwerer sind und auch stärker aufgestellt werden müssen. Also so 20 Grad Mindestneigung sollten sie schon haben, damit es keine Probleme gibt. Photovoltaik hat da den Vorteil, dass die Module leichter sind und dann in Ost-West so aufgelegt werden können, dass die sich gegenseitig die Windlast wegnehmen und dadurch mit minimaler Ballastierung auskommen. Also auch wenn ich hier für die Solarthermie in der Sendung bin, hier für solche Fälle, wenn es kritisch ist, ist vielleicht Photovoltaik die bessere Variante. Es sei denn, das Dach ist frisch gemacht, die Statik bekannt und dann ist natürlich auch Solarthermie kein Problem.
Ich möchte noch mal eine kurze Schleife einlegen. Kann es sein, dass es sinnvoll ist, dass ich tatsächlich mit dem Energieberater auch vorher mal überlege, bevor ich so ein großes Projekt mache wie den Heizungsaustausch, der ja auch ein bisschen komplexer ist, ob ich vielleicht lieber das Dach dämme? Herr Spruth, vielleicht ganz kurz, nur so als Anregung.
Also das Dachdämmen kann auf jeden Fall sinnvoll sein, gerade auch in Kombination damit, dass man dann eben eine Photovoltaik oder eine Solarthermie draufbracht. Und auch
dann wird es aber richtig teuer, wenn ich abdecke.
Ja, klar. Also wenn es nicht sowieso nötig ist, es neu zu decken, dann wäre es zu überlegen, eine Dämmung zu nutzen, durchzuführen. Wobei auch das kann problematisch sein. Das muss man sich auf jeden Fall vom Energieberater genau erklären lassen.
Vielleicht eine Ergänzung dazu. Grundsätzlich will ich eh immer erstmal passive Maßnahmen ins Auge fassen. Also das könnte Dämmen sein, könnte aber auch im Strombereich Energiesparen sein, also effiziente Geräte und so weiter. Weil auch im Sinne der Energiewende macht es einfach Sinn, dass wir möglichst auch Energie einsparen, versuchen einzusparen. Es gibt noch genug Bereiche, wo der Verbrauch steigen wird. Man redet immer viel über aktive Maßnahmen, also Geräte zu installieren, aber eine Dämmung erstmal vielleicht ins Spiel zu bringen, drüber nachzudenken, zu prüfen und so weiter, macht aus meiner Perspektive in Phase 1 am meisten Sinn.
Ja, und wir haben jetzt.
Das ist völlig richtig. Ja. Im Rahmen eines solchen Gebäudechecks der Verbraucherzentrale würde das auch als erstes geprüft.
Wir haben einen Pionier im Bereich der Solarnutzung, glaube ich, jetzt am Telefon. Herr Stadtlander aus Hamburg. Sie haben schon ganz lange offenbar eine Anlage, denn Sie sind vom Auslaufen der 20-jährigen Förderung bei der Stromerzeugung betroffen, ja?
Ja, schönen guten Tag, Stadtland aus Hamburg. Naja, damals kam eben das EEG in 2000 und die Anlage wurde aber erst in 2001 in Betrieb genommen. Ja. Sonst hätten wir jetzt noch mehr Druck. Das heißt, nächstes Jahr läuft sie aus. Und so wie ich das richtig gelesen habe, gilt dann auch immer das volle Jahr. Also nicht der Monat, sondern das ist aber schon mal eine kleine Zwischenfrage, ob ich das so richtig gelesen habe. Also ich glaube, bis Ende nächsten Jahres habe ich dann noch Ruhe. Aber der Strombedarf ist gestiegen. Diese alte Anlage hat übrigens kaum verloren, muss man auch mal sagen. Also ich sehe da nichts. Wir haben natürlich mal sonnige Jahre. Die letzten Jahre waren ja besser. Und der Ertrag ist vielleicht auch, weil die Sonne mehr geschienen hat, genauso wie vor 20 Jahren. Und die Anlage ist auch völlig wartungsfrei gewesen. Und wir würden sie auch gerne weiter betreiben. Einspeisen können wir dann ja wohl nicht mehr. Wir würden gerne noch zusätzliche Modulflächen drauf machen.
Also Sie können einspeisen, aber Sie kriegen nicht viel, ne?
Ja, das ist unterschiedlich eben. Das kommt ja jetzt wohl so ein neues EEG 2021. Das sind jetzt eben die Fragen. Aber wir haben zwei Elektroautos und die würden wir natürlich am liebsten damit direkt betanken und hätten auch eine Möglichkeit, noch einen Speicher zu machen. Wichtig ist, können wir das kombinieren, wenn wir das jetzt aufsatteln? Das heißt, wenn wir jetzt noch mehr Module dazu machen.
Und vielleicht auch die Frage an Herrn Beutel, ob es da Förderung gibt, ne? Wer will loslegen? Herr Gajkowski, oder?
Ja, genau. Also die erste Frage war ja, wie lange kriegt man die Förderung noch? Und das sind genau die 20 Jahre plus im Inbetriebnahmejahr. Also wenn Sie die Januar installiert haben, haben Sie das ganze Jahr. Wenn Sie die erst im Juni installiert haben, haben Sie auch ein halbes Jahr obendrauf. Genau, die Degradation möchte ich auch nochmal erwähnen. Das ist auch das, was wir sehen. Man setzt ja auf diese 10% Degradation über die 20 Jahre Laufzeit an. Das wird eigentlich nie erreicht, außer man hat irgendwie ein schlechtes Modul damals erwischt. Also die laufen sozusagen sehr gut weiter, auch plus 20 Jahre. Und jetzt ist die spannende Sache natürlich, wie geht's weiter? Okay. Da wird sie oder hat vielleicht auch schon der Netzbetreiber informiert in Hamburg. Es ist ein bisschen unklar, weil das Gesetz ja noch nicht vollends verabschiedet ist. Deswegen gab es in Berlin zum Beispiel auch schon jetzt eine Revision der Information. Es wird wahrscheinlich so sein, dass sie weiter einspeisen können. Also die Variante 1 ist, sie speisen weiter ein, kriegen dafür auch eine Vergütung. Die ist allerdings nicht festgesetzt, sondern wird sich am Börsenpreis orientieren.
Und wahrscheinlich recht niedrig sein. Ne?
Um die 3 Cent. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Anlage ja auch wirtschaftlich gesehen abbezahlt ist. Mhm. Und ja, in dem Sinne sind genau 3 Cent jetzt auch nicht schlecht, weil sie ist abgeschrieben und man hat im Prinzip eine andere Variante wäre ja die Kilowattstunde einzukaufen für 30 Cent oder so. Ja, also im Prinzip, das ist noch ganz lukrativ. Mhm. Die zweite Variante wäre auch die notwendige Variante, wenn Sie damit auch Ihre Elektroautos laden möchten, dann müssten Sie die Anlage umbauen zu einer Eigenverbrauchsanlage oder auch Überschusseinspeiseanlage. Das bedeutet, der Zähler wird im Prinzip mehr oder weniger umgesetzt und Sie verbrauchen erstmal Ihr Strom selbst in Ihrem Stromnetz sozusagen im Haus für Ihre Elektroautos und so weiter. Und nur, was die nicht selbst verbrauchen können, wird eingespeist.
Und Sie brauchen neue Smart Meter, also neue Zähler, der teurer kommt.
Genau, der Nachteil ist, also zum einen die Umbaukosten, aber auch der Smart Meter, der eventuell aber auch trotzdem notwendig wird, auch bei der ersten Variante. Genau, aber im Prinzip kommen hier nochmal Kosten zum Tragen, sodass es in den meisten Fällen im Einfamilienhaus für die erste Variante die wirtschaftlichere ist. Ja, es sprechen ja noch andere Gründe dafür, irgendwelche intrinsischen Motivationen, das trotzdem zu machen. Und die dritte Variante, der Vollständigkeit halber, ist auch eine ganz kurze Variante, wäre, sich einfach vom Netz zu trennen und ein Inselnetz zu betreiben.
Herr Beutel, ich muss mal nachfragen, wegen Elektroautos laden. Es gibt, glaube ich, ab November, Mitte November oder so eine Förderung, wenn man sich eine Ladestation auf den Hof stellt. Haben Sie damit zu tun von der BAFA?
Ja, hier beim BAFA fördern wir die Autos, aber nicht die Ladestation. Das wird über andere Stellen eventuell gefördert. Da habe ich den aktuellen Kenntnisstand nicht. Okay. Die Autos ist momentan eine sehr lukrative Förderung bei uns, bis 6.000 Euro.
Alles klar. Okay.
Ich kann da noch was ergänzen. Wir haben gerade im Moment bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eine Untersuchung gemacht, wie das mit diesen Anlagen 20 plus ist, und haben festgestellt, dass das mit der Einspeisevergütung zwar eine ganz gute, also mit dem Einspeisen zu dem schlechten Marktpreis eine ganz gute Sache ist, wenn es eine etwas größere Anlage ist. Wenn sie aber nur 2 kW Peak hat, dann sind die Zusatzkosten, denn man sollte auf jeden Fall, das empfehlen wir in jedem Fall, die Anlage nach 20 Jahren gründlich untersuchen zu lassen, ob es irgendwelche Sicherheitsmängel gibt. Und diese Kosten müssen dann natürlich wieder erwirtschaftet werden. Und bei den ganz kleinen Anlagen ist das schwierig. Aha. Was aber immer möglich ist, man nimmt die alten Module und baut die in eine neue Anlage ein.
Okay.
Da gibt es aber keine Vergütung für die Anlage.
Ja.
Die Vergütung ist ja an die Module gekoppelt, und wenn die einmal ausgelaufen ist für die Module, dann gibt es da keine Vergütung mehr.
Sehe schon, wir haben ein Thema, was wir auch in unserer Sendung Umwelt und Verbraucher, die hier im Deutschlandfunk läuft, von 11.35 Uhr bis 12 Uhr in den nächsten Monaten weiterverfolgen werden. Herr Standländer, vielen Dank für Ihren Bericht. So, jetzt noch weitere Hörerfragen mit Thomas Meinhardt.
Smart Meter wurden eben erwähnt. Was kosten die dann? Sind die dann teuer oder muss man die mieten?
Das sind praktisch intelligente Zähler, die jetzt dann Pflicht werden sollen. Was heißt das kostentechnisch? Weiß das jemand?
Ja, es gibt Begrenzungen vom Gesetz, je nachdem, wie groß die sind. Liegt das so zwischen 60 und 100 Euro irgendwo in der Gegend.
Im Jahr an Mehrkosten?
Ja.
Okay. Wo wir eben bei der Koppelung waren, wie sind die Möglichkeiten, Photovoltaik und Thermie, Solarthermie zu kombinieren? Herr Horn, vielleicht ganz kurz.
Ja, es gibt die Möglichkeit, die Photovoltaik und die Thermie in ein Modul zu packen. Der Charme daran ist, dass die Photovoltaik durch die Abfuhr von Wärme eine niedrige Arbeitstemperatur hat, was der Photovoltaik einen besseren Wirkungsgrad beschert. Und man hat halt gleichzeitig den Nutzen aus der Wärme. Man muss allerdings sagen, dass diese Photovoltaik, PVT-Module, nicht so einen hohen thermischen Wirkungsgrad erreichen. Mhm. Es hat auch schon Konstruktionen am Markt gegeben, wo sich beide Funktionen gegenseitig behindert haben. Die Firmen sind verschwunden. Aber es ist eigentlich am sinnvollsten in Kopplung mit einer Wärmepumpe, dass man also Niedertemperaturwärme in einen Niedertemperaturspeicher führt und von dort mit der Wärmepumpe abholt, die dann wiederum mit einem hocheffizienten Wirkungsgrad arbeitet, weil sie ja eine höhere Temperatur hat als aus dem Erdboden oder aus der Luft. Da komme ich zu wunderbaren Konstruktionen im Gesamtsystem, was leider noch etwas unterentwickelt ist. Mhm. Aber ich hoffe, dass sich da noch viel tut.
Den Wärmepumpen widmen wir uns ganz kurz in den Wärmepumpen widmen wir uns hier im Deutschlandfunk im Marktplatz am 3. Dezember. Herr Sproth, ergänzen Sie aber vielleicht auch, sind Modelle, die eher für Neubauten was sind, ne?
Ja, nicht nur. Ich wollte ergänzen, dass es zwei Ratgeber von der Verbraucherzentrale gibt, wo gerade auch solche Systeme gut dargestellt sind. Das eine nennt sich Strom und Wärme und das andere nennt sich Ratgeberheizung.
Und ich wollte doch kurz hinzufügen, Entschuldigung, ganz kurz, wir sollten halt auch davon wegkommen, dass man sagt, Photovoltaik ist besser als Solarthermie oder Solarthermie ist besser als Wärmepumpe. Letztlich kann alles zusammen wunderbar zusammengeschaltet werden.
Muss.
Genau. Aber ist auch teuer dann, ne?
Aber es gibt auch hier eine Förderung. Wir haben ja in der normalen Photovoltaik keine Förderung beim Bundesamt, aber in dieser als Hybridkollektor in Verbindung mit der Wärmepumpe, wie es eben gerade geschildert wurde, haben wir tatsächlich auch da eine Fördermöglichkeit.
Aber dann sind wir wahrscheinlich bei der Anlage, ich weiß nicht, 30.000, 40.000 Euro, Herr Spruth?
Ja, das schon, aber die Förderung ist eben auch entsprechend hoch.
45%.
Und insgesamt rechnet sich 35. das Ganze im Rahmen dieses Ratgebers Heizung, gibt es Beispielrechnungen und da sieht man, dass das durchaus eine sinnvolle Sache sein kann.
Genau, da spielen Sie das wunderbar durch. Eine Frage, was ist denn von diesen massenhaften Internetrechnern zu halten, wo man sein Haus eingeben kann mit den Daten und dann Antworten einem, meistens stecken dann irgendwelche Unternehmer dahinter. Kann man die sinnvoll nutzen, um sich einen Eindruck zu verschaffen?
Also ich finde vielleicht ganz kurz an der Stelle, also man kann natürlich alle nutzen, wer möchte, aber es macht auch immer Sinn, unabhängige Seiten zu benutzen. Die HTW Berlin hat da diesen Unabhängigkeitsrechner, den würde ich empfehlen. Und für was kann man den nutzen, um ersten Eindruck zu kriegen? Da kann man auch so ein bisschen mit Rädchen rumspielen, die Anlage vergrößern, den Speicher vergrößern und kann man gucken, was es eigentlich am Ende für Nutzen für mich hat. Aber es kann im gar keinen Fall eine Fachberatung ersetzen.
HTW ist die Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
Genau.
Und,
In dem Zusammenhang darf ich...
Moment, Herr Spruth erstmal.
Ja. Also in dem Zusammenhang, es gibt auch einen unabhängigen Heiztechnik-Beratungsrechner auf der Seite der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und es gibt natürlich die Berechnungsmodule von der CO2-Online-Gesellschaft.
Mhm. Warmwasser.
Genau, das wollte ich eben auch sagen und darauf hinweisen, es gibt bei CO2-Online auch ein Energiesparkonto, wo man seine aktuellen Verbräuche einpflegen kann und dann Informationen bekommt, ob das jetzt eher Überdurchschnitt ist und Zeit wird, dass man was tut oder auch, dass man bei der Gelegenheit erkennt, wie viel die Nachrüstung einer Solarthermie dann effektiv gebracht hat.
Thomas Meinhardt.
Der Mix Solarthermie und Warmwasser veranlasst einen Hörer zu einer Frage, er sagt, ich habe viel zu viel kochendes Wasser im Sommer, was kann ich tun? Kann man das irgendwie ergänzen? Mit
seiner Solarthermieanlage offenbar, ne?
Ja.
Gut, man muss sehen, dass eine reine Warmwasseranlage natürlich schnell überkocht, wenn man vielleicht gerade auch ein Wochenende nicht da ist und just da ist schönstes Wetter. Mhm. Der Vorteil von heizungsunterstützenden Systemen ist, dass sie von vornherein mehr Liter Speichervolumen am Quadratmeter Kollektorfläche mitbringen. Allerdings natürlich auch bei größerer Kollektorfläche.
Aber die Heizung brauche ich doch im Sommer nicht.
Die Heizung läuft im Sommer nicht, aber es gibt je nach Firma unterschiedlichste Möglichkeiten, Stagnationsbetrieb, was dann das Material stark belastet, eben zu vermeiden durch Rückführung von Wärme in den Kollektor, durch Abfuhr von Wärme in die Heizung, durch Kollektoren, die das selbsttätig abregeln und so weiter. Man wird etwas Energie dabei verschenken, aber wir müssen erkennen, wir machen das bei sehr hohen Deckungsraten. Also 40% sind ja durchaus möglich im Bereich. Mhm. Und wenn man sieht, dass auch durchaus im Bereich Ökostrom schon abgeregelt wird, wenn gerade mal eine Spitze durchs Land läuft, Windenergie und Photovoltaik zusammenwirken, das wird ein ganz normales Phänomen in allen Techniken der erneuerbaren Energien sein, womit man umgehen muss. Und wichtig ist halt, dass man die Deckungsraten trotzdem hochzieht, weil nur so kriegen wir die CO2-Einsparung hin.
Abregeln heißt ja im Grunde genommen die Anlage stoppen, damit sie eben nicht überhitzt. Das sind aber dann auch alles dann Systeme, die teurer kommen.
Es könnte noch eine relativ preisgünstige Möglichkeit geben, nämlich den Keller damit zu beheizen. Mhm. Manchmal ist es so, dass es Kellerräume gibt, die Probleme mit Feuchtigkeit haben. Mhm. Und da könnte man auf die Art und Weise quasi kostenlos eine Schimmelprävention haben.
Ich muss noch eine ganz andere Frage loswerden. Wir haben ja gesagt, alle Anlagen, die nur aus erneuerbaren Energien bestehen, da wird es richtig teuer. Wenn ich Gashybridheizung in Kombination mit Solarthermie ist zum Beispiel eine Option, die derzeit gefordert wird. Ist das sinnvoll, jetzt noch auf eine Gashybridheizung zu setzen, Herr Spruth vielleicht?
Also aus Kostengründen, wenn es denn nicht anders geht, kann man das durchaus machen. Und wenn man denn wirklich einfach die Heizung erneuern will, dann ist über die Förderung es sinnvoll, die mit einer Solarthermieanlage zu kombinieren, dann kriegt man quasi die Solarthermieanlage kostenlos dazu.
Das heißt, da sind wir dann im Bereich 20.000 Euro oder sowas in die Richtung.
Nein, weniger.
Weniger?
Um die 10.000.
Moment, plus, ja, Entschuldigung, in der Gesamtsumme bei 20.000 Euro und...
Wenn man dann die Förderung wieder runterzieht, dann sind wir bei gut 10.000.
12.
Das ist, vielleicht kann ich noch mal eine Sache kurz ergänzen, weil man wird ja immer über teuer geredet und so. Im Prinzip vergleichen wir jetzt gerade, wenn wir teuer sagen, nur die Investitionskosten und nicht die Kosten über die gesamte Laufzeit, weil da können jetzt solche Systeme ja oder lohnen sich schon die Photovoltaik und ich denke auch die Wärme, wie sie jetzt gerade angewendet wird. Also wir verschieben die Kosten ja nur hinten raus. Wenn wir eine Gasheizung haben, müssen wir dauernd Gas einkaufen. Wenn wir ein komplettes System haben mit Solarthermie, Wärmepumpe und Photovoltaik, dann müssen wir kein Gas mehr kaufen, dann haben wir quasi sehr geringe Betriebskosten und amortisieren die Anlagen über die Zeit. Das dauert natürlich seine Zeit, 10 bis 20 Jahre, aber wenn wir so ein Haus bauen oder so ein Haus betreiben, dann haben wir ja auch solche Zeiträume im Kopf. Ja, also ich baue auch kein Haus für 5 Jahre und habe die Erwartung, ich spare meine Miete ein in diesen 5 Jahren.
Es kommt auf jeden Fall auf den Zeithorizont an. Noch eine Frage an Herrn Beutel. Ich kann aber nicht daherkommen und sagen, hier mein Installateur hat mir gesagt, die richtige Heizung sieht so und so aus, sondern sie gucken ganz genau drauf, tatsächlich, wie viel, ob die Anlage bestimmte technische Grunddaten erfüllt. Ja, ist das richtig?
Das ist richtig. Und wir, also alle technischen Formblätter gut veröffentlichen auch eine Liste mit, wir veröffentlichen eine Liste mit förderfähigen Anlagen, damit da auch keine Unsicherheit entsteht. Und es müssen natürlich Anforderungen erfüllt sein, damit dann das Ziel erreicht wird, das wir haben. Letztendlich wollen wir da ja CO2 auch reduzieren und das soll eben durch diese Anlage gewährleistet sein.
Mhm. Herr Spruth, wie schütze ich mich davor, dass mein Installateur mir was verkauft, was vielleicht nachher nicht förderfähig ist?
Auf jeden Fall dem Installateur sagen, es soll eine geförderte Anlage sein.
Schriftlich geben lassen?
Und wenn er das dann nicht gemacht hat, dann wäre das ein Fall für eine Gewährleistung.
Na, aber viele Installateure unterstützen ja ihre Kunden da drin und übernehmen das, dass sie den Antrag stellen. Da muss man sich eine Vollmacht geben lassen als Installateur und stellt dann anstelle, also für den Bauherrn, die stellt den Antrag online bei BAFA und dann kann man ja auch abwarten, bis der Zuschussantrag durch ist und dann hat man es ziemlich sicher, dass man das Geld bekommt.
Dann sind die Verantwortlichkeiten klar. Und im Übrigen, wenn man die Heizung 1 Grad absenkt, spart man 6% Energie. Kann ja vielleicht auch schon mal eine erste Option sein, wie wir auch wiederum CO2 sparen können, ohne gleich direkt die ganze Heizung auszutauschen. Wir landen jetzt so langsam bei der nächsten Sendung. Ich bedanke mich an unser Team, an die Gäste, an die Hörer und Hörerinnen, die hier Informationen und Fragen beigesteuert haben. Am kommenden Donnerstag, 29. Oktober, reden wir über ganz was anderes. Wir sind ja sehr vielseitig hier im Deutschlandfunk. Wir reden über gesund von Anfang an, über Babynahrung. Hier in Umwelt und Verbraucher geht es gleich mit einem Thema weiter, was super zu der Sendung hier passt. Wie Deutschland bis 2050 klimaneutral werden könnte, das stellt die Denkfabrik Agora Energiewende vor. Mein Name ist Jule Reimer, die Sendung ist nachher nachhörbar und ich wünsche allen einen schönen Tag.